Gemeinde hat ein Generalthema gesetzt für diese Woche. Und das war gemeinsam unterwegs in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir wollen heute Morgen einen anderen Aspekt lesen aus der Bibel. Mein Text ist nachzulesen in Epheser 5. Dort aus Vers 14 abwärts. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig. Und versteht, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Saget allezeit Dank dem Vater und dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da ist eine Schlüsselaussage, zu der wollen wir uns vorarbeiten. Das ist die Bemerkung, werdet voller Geist. Es gibt fraglos eine Unterscheidung begrifflicher Art, wie der Christ mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein kann. Wir hatten gestern Nachmittag in dem Seminar sehr stark betrachtet, was die Bibel sagt, wenn Jesus sich als Täufer im Heiligen Geist in unserem Leben erweist. Aber diese Taufe ist dann geschehen und wie geht es dann weiter? Kraft, das sehen wir auch an dem Leben Jesu auf dieser Erde, verbraucht sich. Und er hat sich öfters zurückgezogen, obwohl Leute ihn predigen hören wollten, seinen Dienst haben wollten im Gebet. Weil er einfach merkt, ich muss mich aufladen, damit ich etwas zu geben habe. Und diese Rückzugsart wird uns inhaltlich oft verweigert. Das heißt, er zog sich zurück, um zu beten. Wie er das gemacht hat, wird nicht weiter erklärt. Aber wenn man die Bibel mehr und mehr studiert, entdeckt man, dass die Bibel oder Gott selbst uns Weisung gibt, wie man sich in der Kraft des Heiligen Geistes auflädt als einzelner Christ, natürlich auch im Kollektiv hier als Gemeinde. Vorweg wird also und die Bibel nennt das dann Erfüllung, nicht Taufe, sondern erfüllt, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das scheint dann ein Prozess zu sein. Taufe ist ein Hauruck-Erlebnis, binnen weniger Sekunden, wenn man geistlich durchbricht im Gebet. Aber dieses Erfülltwerden ist ein Prozess, der Minuten, auch mal länger dauern kann, wenn man sich dem Rat und der Weisheit, die hier in diesem Text ist, anschließt. Eingeleitet wird das mit einem alttestamentlichen Spruch, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten. Ich habe mich mal in diese Begrifflichkeit gedanklich hineinbegeben und mir kam so ein Bild, wie man das gut erklären könnte. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. Man stelle sich ein Krankenhaus vor, eine Abteilung, wo auch es vorkommt, dass der eine oder andere stirbt. Und die Nachtschwester tritt ihren Dienst an und der Stationsarzt, der die Nachtwache hat. Und sie kriegen noch den Hinweis mit dem Herrn Meier, in Zimmer 232 sieht es nicht gut aus, könnte sterben, schaut nach ihm. Macht der Stationsarzt auch kurz nach Mitternacht und stellt fest, der Meier ist gestorben. Jetzt sagt der Stationsschwester, seien Sie gut, gehen Sie in Zimmer 232, der Meier ist verstorben, schieben Sie ihn raus in die Leichenhalle. Und die Schwester macht das dann auch, will die anderen beiden Mitbewohner in dem Zimmer nicht stören, macht das Licht dicht an. und schiebt das Bett raus und hat ihren Job getan, so dachte sie. Am anderen Morgen um 6 kommt die Tagesschicht, die Frühschicht. Der Stationsarzt, der die Nachtwache hatte, hat seinen Bericht geschrieben. Und der um 6 Uhr antretende Arzt liest, der Meier ist gestorben. Dann gehe ich mal in 232 und tröste die anderen beiden, die ihn kannten. Und kommt da nun rein. Da ist noch Ruhe im Zimmer, die schlafen noch, obwohl es schon ein bisschen hell durch die Fenster kommt. Und er stellt fest, Moment mal, der Müller ist da, der Meier ist da, der Schmidt fehlt. Und kombiniert mit einem schnellen Auffassungsvermögen und schaut mal in die Leichenhalle, ob der Schmidt da versehentlich reingeschoben wurde. Und der schläft da noch seelenruhig. Und dann kommt dieser Ruf, Herr Schmidt, wachen Sie auf, Herr, Sie schlafen und stehen Sie auf von den Toten. So ungefähr stelle ich mir das vor. Was steckt dahinter? Nun, es gibt ein Christsein und ein Christsein. Wenn man schläft, ist also von der Produktivität, Aktivität kaum ein Unterschied zu einem Toten. Außer, dass man auch Sauerstoff verbraucht und vielleicht noch eben innere Wärme produziert. Aber es gibt tatsächlich Christen, die in einer Art Kraftlosigkeit ihr Leben leben. Und es ist kein großer Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen dieser Art festzustellen. Und hier setzt dieser Text an. Und der Apostel Paulus sagt, es soll ein Unterschied sein zwischen einem Christen und einem, der Christus und seine Kraft des Geistes nicht kennt. Und ich möchte euch mit diesem Satz dahin führen. So ungefähr stelle ich mir seinen Brief vor. Denn die Christen in Ephesus kannten sehr wohl den Heiligen Geist. Und er hat in den früheren Jahren, als er in diese Gemeinde investiert hat, ihnen den Weg dorthin gezeigt. Aber aus irgendeinem Grund, vielleicht waren andere Themen aufgekommen, die sehr gewichtig waren, ist der Aspekt, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden, ein wenig runtergerutscht in der Bedeutung der Aufmerksamkeit der Christen. Und so hat sich dann viel Natürliches nach oben entwickelt und die Gemeinde hat einfach vermissen lassen, diese wunderschöne heilige Dynamik des Geistes in ihrem Leben und ihrem Alltag. Und jetzt gibt er ihnen also Einsichten in die Weisheit, wie man wieder in die Kraft des Heiligen Geistes zurückkehrt, nicht durch ein Hauruck-Erlebnis wie bei der Taufe im Heiligen Geist, sondern mit einer Art Lebensstil, wie man an der Kraft drauf dranbleibt. Er sagt, werdet, Vers 18, aus Vers 18 lese ich, werdet voller Geist in dem, hier kommt jetzt die Anleitung, ihr zueinander im Psalm und Lobliedern, geistlichen Liedern redet, auch singt, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also eine, wenn man es schlicht zusammenfassen will, eine Ermutigung, einen dankbaren Lebensstil zu führen, der inhaltlich auch zu Gott ausgerichtet ist, Gott zu danken für das eigene Leben und für das, was wir angenehm erfahren, aber wie wir eben in dem Lied so schön gesungen haben, wenn der Regen fällt oder die Sonne scheint, das sind jetzt aus meiner Sicht noch die geringsten Schwankungen, die die Seele eines Menschen berühren kann. Du bist gut, also diese Permanenthaltung eines Christen, wo er sich für Dankbarkeit entschieden hat, dass Gott gut ist. Und die Anleitung hier hat auch eine inhaltliche. Psalmen 150 an der Art haben wunderschöne Inhalte. In der Regel im Finale immer in einem Lobpreis münden und in einen glaubensstarken Zusagen. Und darüber hinaus auch geistliche Lieder, die man damals gesungen hat, die sollten lebendig bleiben in den Herzen der Christen. Nicht nur im Rahmen des Gottesdienstes offensichtlich, sondern als Lebensstil, denn er sagt, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Ich würde hier mal das Stichwort Ohrwurm reinbringen. So eine Art inneres Singen. Das nervt nicht, das ist eher was Schönes. Das ist, als wenn man Boot fährt auf dem Wasser. So. Das gleitet innerlich dahin. Dieser Lebensstil ist also der, nach dem Apostel Paulus, der den Christen mit dem Geist füllt, weil, und jetzt kommt das Teaching von Freitagabend noch einmal, Jesus den Heiligen Geist empfiehlt und ihn kennzeichnet in dem, was er tut. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist hat also hier auf dieser Erde den Auftrag, Jesus Christus groß zu machen und seine Stärke rühmen zu lassen unter den Menschen, in denen er willkommen ist. Und wenn man mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein möchte, dann gehört der Lobpreis dazu. Nun sagt ihr, wieso, Pastor, das machen wir doch. Die Frage ist manches Mal, auch im Lobpreis, bei dem einzelnen Christen, also eine Predigt auch für Selbstspiegelung, wo liegt der Unterschied zwischen einem Treffen mit einem Volksliederkonzert und der Gemeinde? Ob es nun Sascha ist oder wie heißt diese blonde? Helene, genau. Ja, Helene. Die singt ja auch und die Leute singen mit. Die haben ihre CDs rauf und runter gehört. Ich staune, wenn dann die Kamera rumschwenkt, wie die alle die Texte mitsingen. Also sind ganz gut trainiert in den Volksliedern, die sie da so singt, über die Liebe und das Leben. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Inspirationsebene. Wir können wirklich nach dem Verstand Lieder nachsingen und auch ein bisschen Seelenschmalz reintun, aber das ist nicht die geistliche Dimension, die der Geist Gottes mit seiner Weisheit hier, Christus verherrlichend, an uns wirken will. Und vielleicht darf ich hier mal mit der Schärfe des Schwertes des Wortes Gottes ein bisschen selektieren. Und wir konzentrieren uns mal auf diese geistliche Ebene des Gottesdankes. Das finalisiert hier in Vers 20 ja noch, sagt alle Zeit. Da haben wir das Permanente als Auftrag. Der Geist Gottes möchte durch dich dieses Ehren des Allmächtigen, des Königs aller Könige, was uns sicherlich schwerfällt, weil wir der Monarchie schon längst abgedankt haben und richtig froh sind, alle 4 Jahre mal den da oben so einen Wahlzettel, einen Denkzettel zu geben. Aber wir müssen da mal noch ein paar Salto rückwärts machen in die Sphäre der Theokratie, der Gottesregierung und nicht in einen desolaten Führer denken, der Millionen von unserem Volk in den Tod geführt hat, sondern an Christus denken, der das Leben ist, der nie Böses getan hat, der in der Liebe zu uns alles gegeben hat, und das einfach mal rausnehmen aus allem irdischen Konstrukt und ihm unsere Aufmerksamkeit geben mit der Hilfe des Heiligen Geistes, um ihn anzubeten und um zu entdecken, was ein Lebensstil der Dankbarkeit vor Gott und für Christus alle Zeit, auch egal, was irdisch um mich herum passiert, Regen, Sonnenschein, im Namen des Vaters Dank zu sagen, unserem Herrn Jesus Christus, das ist das große Geheimnis, wo der Heilige Geist mit Weisheit zu uns kommt. Da möchte ich gerne die Decke ein bisschen lüften. Wenn es jetzt um Danksagung geht, spielt natürlich Kultur auch eine Rolle. Wir Deutschen sind nicht umsonst Exportweltmeister. Wir haben geniale Ingenieure, gute Handwerker, ein gutes Bildungssystem. Wir können uns in diesem großen Einkaufsladen unseres globalen Wirtschaftssystems ganz gut behaupten und stehen gut da. Und wir haben auch so einen Sinn für Optimierung. Ich weiß nicht, ob das euch auch auffällt, ich bin ja viel unterwegs, auch auf deutschen Autobahnen. Dann ist ein Stau, das nutzt man dann zum Lobpreis. und zur Danksagung. Und irgendwann kommt man dann an dem Staugrund vorbei. Und der ist aber auf der anderen Seite der Autobahn entgegenkommenden Richtung. Das heißt also, meine lieben deutschen Mitbürger fuhren extra langsam, um zu lernen, was man nicht machen muss, damit so ein Ergebnis rauskommt. Optimierend. Es gibt so ein paar Zeitungs- und oder sagen wir mal Radioreporter, die dann von Gaffern sprechen. Ich habe da eine ganz andere Achtung zu unserem Volk. Nein, wir optimieren. Wir studieren. Und wir wollen lernen, wie man Böses verhindert. Gut, das trägt man dann durch und entdeckt also hier, wir können danksagend durchs Leben gehen. Nur, wenn man also Christ geworden ist, mit dieser Mentalität, jetzt kommt man in die Gemeinde rein und im ersten Moment geben sich ja alle zum Besten. Aber wenn man da etwas länger drin ist in dem Laden, entdeckt man doch unterschiedliche Menschen, die im ersten Eindruck angenehm wirken, aber in irgendwelchen Themen- und Diskussionsbereichen penetrant sein können, möglicherweise auch heuchlerisch leben oder es müssen auch gemeinsame Entscheidungen getroffen werden als Gemeinde. Da sind dann unsere unterschiedlichen, vielfältigen Ansichten dann im Raum und so lernt man Gemeinde kennen. Nun sind wir Optimierer und möchten aus unserer Sicht das Beste. Und nun krieg mal den ganzen Laden zusammen, eine danksagende Gemeinschaft, wo wir doch optimieren ständig und gucken, was das ist noch nicht gut in der Gemeinde, jenes ist noch nicht gut. Wir haben alle diesen Prüfblick, Kontrollblick und sitzen so im Gottesdienst. Na, wie läuft die Anmoderation? Wie steht die Lobpreisgruppe da? Welches Instrument ist zu laut? Und was macht die Tontechnik? Wir optimieren. In dieser Atmosphäre der Optimierung, es ist zu warm im Saal und weiter. Und wer ist denn heute schon wieder da? Ach, die schon wieder. Während wir also so uns ständig kontrollieren, ist ganz schwer, diese entspannte Danksagungshaltung in einem normalen Christen in unserem Land aufzurichten. Da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Sagt ihr Amen dazu? Gut. Also, wie kann man, wenn man weiß, dass noch vieles zu verbessern ist, denn nun stets mit Danksagung einhergehen? Ich würde einfach einem selbst mal erlauben, also dir selbst erlauben, mal an was anderes zu denken als die Optimierung. Denk mal an Gott. Und ich hoffe, du hast keine Optimierungsvorschläge für Gott, wie er lebt. Das wäre Anmaßung. Da würdest du Gott spielen. Gott ist gut, haben wir gesungen. Gott ist gut. Ob es regnet oder die Sonne scheint, Gott ist gut. Das muss man erstmal unantastbar stehen lassen. Ich persönlich, einfach um ein Beispiel zu geben, danke Gott, dass es ihn überhaupt gibt. Ich stelle mir das fatal vor, auf dieser Erde geboren zu werden und durch diese kurze Leben zu stürmen, um dann wieder genauso schwach und ohnmächtig diese Erde zu verlassen, wie man geboren worden ist. Ohne das Woher, Wohin geklärt zu haben. Und ob das denn alles sei. Atheisten leben so. Ist ja auch ein Glaube, Atheismus. Müsste ich noch mehr glauben als bei Gott, um die atheistische Philosophie anzunehmen. Bei Gott fällt es irgendwie leichter, weil die Schönheit der Natur und insbesondere, wenn man ihn erlebt mit seinem guten, liebenden Geist, das öffnet so viel, macht so vieles klar. Und in dieser Grundgedanke, dass es überhaupt einen Gott gibt, macht mich schon dankbar. Wir sind nicht allein in diesem unendlichen Universum. Es sind doch im Juni 2015 Lichtstrahlen aus dem All bei uns angekommen, 20 Mal stärker als die Sonne Licht hergibt, obwohl sie uns so nahe ist, aus 3,2 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Die sind nun mittlerweile angekommen und die Forscher, Astronomen rätseln nun, was war das für eine Supernova? Und jetzt stellt euch vor, in diesem endlosen All sind wir hier, weiß nicht mit wie viel, gut 120 Stundenkilometer unterwegs, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, und uns selbst überlassen? Nein, wir sind kein Schicksalsprodukt. Wir haben einen, der größer ist und der alles in seiner Hand hat. Darüber hinaus danken wir Gott nicht nur, weil er ist, sondern auch für das, was er ist. Ich bin so froh über das, was ich von Gott weiß, dass er A, nicht launisch ist, dass er nicht rumtrickst, dass er liebt ohne Ansehen der Person, dass er eine Treue aufweist, selbst wenn seine Leute untreu werden. Und jetzt könnte ich die Liste beliebig fortsetzen. Wenn ich mich da gedanklich drauf konzentriere, weiß ich, das ist nicht optimierbar, das ist einfach nur zu loben und zu preisen. Und erst dann fange ich an, darüber nachzudenken, was Gott denn getan hat. Erstmal, dass er ist, wie er ist und was er getan hat. Und wenn ich dann sehe und solche Sätze lese und die Geschichte Revue passieren lasse, so sehr liebte Gott die Menschen auf dieser Welt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, um alles, was wir an Schulden aufgehäuft haben, glatt zu streichen. Und wenn wir sehen, was Jesus alles getan hat, um Menschen, die benachteiligt sind, aufzurichten und Barmherzigkeit zu schenken, vieles mehr, dann ist das ein Grund zu danken. Und jetzt kommt noch eine vierte Ebene. Ich danke Gott auch für das, was er in der Zukunft tun wird. Weil er gut ist, wird das, was er tut, Gerechtigkeit sein. Weil er ein Gott ist, der auch Gnadenzeit gesetzt hat, wird er auch in der kommenden Zeit in dieser Gnade weiter regieren. Und das macht mich aufgeregt, angenehm, was die Zukunft betrifft. Ich kann jetzt danken. Ich weiß noch nicht, was morgen kommt, aber weil Gott Gott ist und weil er gut ist, wird das, was er tut, auch gut sein. Und dann danken wir Gott fraglos nicht, weil hier sagen einige, hey, das kann nicht sein, dass man alle Zeit für alles unserem Vater im Himmel in Christus dankt. Es kann doch nicht sein. Nein, wir danken Gott nicht für die Ergebnisse von Sünde, von Bosheit, von Zerstörung, die aber real sind und uns umgeben und uns auch treffen können. Ich denke an einen Mann namens Hiob, der ein ganzes Kapitel, also ein kleines Büchlein gekriegt hat in der Bibel, der wohlhabend und gesegnet mit seiner Familie durchs Leben geht und Gott ehrfürchtig gegenüber lebte, wie Unheil über ihn kam, und das Unheil war drastisch. Also zunächst wurden seine Reichtümer geklaut, dann wurden seine Angestellten getötet, dann wurden seine Kinder umgebracht, die eine Party hatten in einer Scheune. Und da kam ein Sturm, das Dach knallte auf die feuchtfröhliche Kinderschar des Hiobs. Und auch das berichtet man ihm. Und dann wurde zu guter Letzt seine doch so vitale Gesundheit angegriffen. Und er bekam eine sehr schwere, vielfältige Hauterkrankung mit immensem Juckreiz, sodass er mit einer Tonscherbe da saß und seine Haut ständig kratzte. Und dieser Mann hat bei jeglichem Unglück, das von der bösen Welt der Finsternis in sein Leben brach, hat er gesagt, der Herr hat gegeben, da dankt er Gott für, der Herr hat genommen, eine Zulassung Gottes, warum auch immer, gelobt sei der Herr immer da. Wie wichtig diese Haltung ist, sieht man am Ende des Lebens von Hiob, der wieder wohlhabend, vom Glück geküsst, lebenssatt, dann starb. Gott hat sich seiner erbarmt. Ich war mal in der Universität in Jena, war das, eingeladen, sollte da einen wissenschaftlichen Vortrag halten über die Definition des Bösen. Das habe ich 3 Stunden lang getan. Das war ein etwas größerer Hörsaal als hier, knacke voll. Die ersten 6, 7 Reihen, die ganzen Gruftis, Satanisten und Hexen und so weiter aus der Szene. Die versuchte am Anfang zu stören, aber dann bekam ich mit Gottes Hilfe ihre Aufmerksamkeit. Und am Schluss des Vortrages, hatte ich mich dafür Smalltalk noch bereit gehalten, kam, so stellte er sich vor, der Präsident der jener Satanskirche nach vorn mit seinen 6 Hexen, hübsche Damen im jungen Alter, entsprechend gekleidet. Und er sprach mich an und sagte, Sie, Pastor, darf man Menschen quälen, was im Satanismus ja ein Ritual ist, ein regelmäßiges Ritual. Und ich sage also in der Bibel, dem, was Gott uns rät, nein, wir sollen die Menschen lieben und uns barmherzig erweisen, Frieden halten. Und dann sagt er, warum quält denn Gott Hiob? Ich sage, wären Sie bereit, mit mir die Bibel zu lesen? Ich schlage meinen Laptop auf, Hiob 1. Das war so ein schönes Bild. Viele kannten diesen Satanspräsidenten, seine Hexen rum. Und wir lasen die Bibel. Ich sage, guck mal, hier geht Satan zu Gott, beklagt sich über Hiob, dass der so treu an ihn glaubt, an den Gott. Und sagt, ich bin sicher, er würde dir ins Angesicht absagen, wenn es ihm schlecht geht. Erlaube mir doch, dahin zu gehen. Und Gott, warum auch immer, mit der Absicht, Hiob doppelt zu segnen, Intention Gottes, weil er gut ist, lässt diesen Deal zu. Und wer geht jetzt los? Gott? Und beraubt ihn seiner Güter? Frag ich diesen Präsidenten. Wer macht das, Gott? Das ist doch Satan. Wer tötet die Knechte und Angestellte? Hier, nachlesen, Satan. Wer bringt die Kinder von Hiob um? Satan. Wer raubt ihm die Gesundheit? Satan. Ich sage, warum sagen Sie, dass Gott Menschen quält? Ich sehe in dieser Geschichte, dass Gott Hiob hinterher doppelt segnet. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Gott ist gut. So danken wir Gott für sein Wesen. Und selbst wenn Zulassungen nicht durchblickt werden von uns, preisen wir Gott. Weil er wird, weil er gut ist, etwas Besseres daraus machen, als was vorher war. Diese Denke muss man haben. Und also wenn wir schon so optimierend durchs Leben gehen, warum denn nicht hier auf der Ebene und sagen, okay, da mache ich mit. Hebräer 13, 15. Lasst uns Gott stets, auch hier ist das Permanentum angesagt, ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir halten inne. Was steht da bitte schön? Lasst uns Gott stets, also andauernd, ein Opfer des Lobes. Ich glaube, das ist extra für Deutschland geschrieben, weil wir sehen so viele Missstände. Aber jetzt kann man eigentlich, weil die Missstände regelrecht zum Himmel schreien und man müsste mal auf den Tisch schauen, um das alles zu ändern, heißt es, werden wir stets einen Dank zu Gott nach oben bringen, als ein Lob, als, bitteschön, Opfer. Hält irgendjemand was von Opfer? Im Finanzbereich kennt ihr das, also manche Kirchen sammeln Kollekten, andere Kirchen sammeln Opfer. Opfer ist ein Vorgang, wenn man tatsächlich auf etwas verzichtet, wenn man etwas weggibt. Im Finanzbereich, ich unterstütze die Mission mit 1.000 Euro und verzichte dafür auf einen Sommerurlaub nach Spanien oder so. Das ist dann, ich opfere etwas, lebendiges Opfer. Ich verzichte hier in Zeit und Stunde zum Wohle anderer. Und jetzt heißt es hier, wir sollen ein Opfer des Lobes Gott stets darbringen. Und das ist ja optimal für uns Deutsche, weil wir ständig Missstände vor Augen haben. Das ist ja geradezu unser Trainingsfeld, wo wir uns gerne bewegen und sagen, hier ist ein Übel, da ist ein Übel, das macht die Regierung falsch, das macht die Gewerkschaft falsch, das macht unser Schulsystem falsch, das macht unser Sozialminister falsch und so. Also jetzt bringen wir mal Gott ein Opfer des Lobes und des Dankens. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Christen. Wer Dank nämlich opfert, jetzt kommt die Weisheit Gottes, Psalm 50, Vers 23, der verherrlicht mich, sagt Gott, also er macht mich groß, denn zu danken, wenn man gerade mal wieder von links und rechts vom Himmel geküsst wird und alles Paletti ist, ist ja leicht. Aber zu danken, wenn man eigentlich schwer durch muss und allen Grund zu klagen hätte, anzuklagen, zu murren, wie es im Alten Testament, wenn man sich das verkneifen kann und dieses Opfer bringt und Gott dennoch dankt, da wundern sich die Leute. Was ist das für ein herrlicher Gott, dass der in seinen Leuten so eine Lebenshaltung herstellt? Einige sagen, Moment mal, das ist doch Positivismus. Vielleicht habt ihr von Murphy dieses Buch mal gelesen, er ist ja einer der beliebten Autoren in der Esoterik-Szene. Positive Thinking. Und dieser Mann hat also christlichen Hintergrund, Amerikaner, wie das halt so ist in diesem christlichen Staat, und ist dann rüber im Rahmen seiner Studien nach Indien. Hat sich den Religionen dort gegenüber auch aufgeschlossen und hat eine Mischung als esoterischer Schriftsteller zwischen Christentum und hinduistischem und auch buddhistischem Glauben da zusammengewürfelt. Und jetzt lädt er also im buddhistischen Sinne ein, denk einfach positiv. Und wenn jemand stirbt, darfst du nicht traurig sein. Denk einfach positiv, damit die Reise des Verstorbenen gut verläuft und so weiter. Und so lädt er die Menschen ein, ständig positiv, 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 positiv zu denken. Ein Stück weit hat er die positiven Dinge der Bibel entnommen. Christlicher Background. Und natürlich die buddhistische Kultur, die da ihre eigenen Gedanken fällt, das alles zusammengetan. Aber ich sage den Leuten, wenn ich mal bei Esoterikern spreche, die ja auch gerne Heilungsthemen lieben und so, wo ist das Fundament für diese positive Haltung? Was ist da drunter? Was gibt uns das Recht, positiv zu sein? Und da stehe ich natürlich als Christ besser da. Weil ich habe einen Gott, der Menschen liebt, der Sünder liebt, der rettet und der barmherzig und treu ist. Ein Gott der Freude, ein Gott der Stärke, ein Gott, der ein himmlisches Reich, der mir schon eine Villa gebaut hat im Himmel. Ich bin sehr gespannt, jedenfalls hat Jesus das so gesagt. Wir werden schon wirklich uns freuen. Der Wolfram Kopfermann, vielleicht ist der bekannt, der hat mir mal einen Witz erzählt. Darf man das hier? Okay. Er hat das so auf Hamburgerisch gemacht. Sagt er, kommt ein altes Ehepaar in den Himmel, klopft an die Tür, will rein. Die sind quasi an einem Tag gestorben, weit über 90 Jahre alt geworden. Der Engel des Herrn macht auf und führt sie zu ihrer himmlischen Stätte. Dann sagt sie, als sie diese Wohnung sieht, Wille, hätte ich das gewusst. Er sagt, wieso, wie? Ja, vergleich das mal mit unserer Wohnung. 2,5 Zimmer, Barmbecker Straße, 6-spurig, Tag und Nacht. Und du verabreichst uns jahrelang Knoblauchtabletten, damit wir möglichst lange leben. Okay. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Da steckt etwas drin. Dank ist also eine Art Saat oder Opfer, wie es hier genannt wird, als Investition. Der Dank im Moment, der als Opfer gefühlt wird, Also du hast Umstände, die dich traurig machen. Du entscheidest dich aber nicht für Traurigkeit, sondern für Dank zu Gott. Das ist ein Opfer, emotional gesehen. Weil wir danken uns, wenn wir fröhlich gestimmt wurden. Hast du bekommen? Oh, danke. Das geht ganz, ganz gut rüber bei normalen Menschen. Danke. Und jetzt ist aber etwas, oh, ist das schlimm. Und in dem Moment sagt die Emotion keine Unterstützung für dieses schöne Wort Danke, sondern jetzt braucht es ein Opfer. Jetzt muss was sterben. Opfer ist, etwas stirbt. Mein Spanienurlaub stirbt zur Wohle der Mission. Meine traurige, ärgerliche Stimmung über das, was ich gerade durchleide, stirbt für die Danksagung. Und jetzt kommt die Weisheit Gottes. So bahnt ihr einen Weg für die Hilfe Gottes zu euch. So. Winkt doch mal, wenn irgendeiner was verstanden hat, was ich hier sage. Ich wiederhole das auch gerne nochmal. Es wäre mir ganz großartig, wenn wir diese Weisheit der Danksagung, die Unterstützung des Heiligen Geistes erfährt und damit auch Kraftzunahme seiner Gesinnung, wenn das bei euch allen gut verinnerlicht ist. So sagt der Psalmist 73. Kapitel, Vers 26, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachte, so bist du dennoch mein Gott und alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil, und fängt an, Lobpreis zu halten. Wie geht es dem gerade? Sein Leib verschmachtet, egal welche Krankheit das und Schwäche das ist. Seine Seele, also psychische Defizite hat er auch. Wenn die Seele kippt, kann sie nicht mehr fröhlich fühlen oder Gutes wollen oder klare Gedanken, die sinnvoll sind, fassen. Das sind ja unsere Bestandteile, wesentliche Bestandteile unserer Seele. Wenn da was kippt, dann ist es emotional, willentlich, auch intellektuell trübe gestimmt um uns. Aus dieser Sache heraus, wenn meine Seele verschmachtet, bist du dennoch mein Gott, entwickelt dieser Mann den Lobpreis. Und so kommt tatsächlich Hilfe Gottes zustande. Und den Nagel haue ich nochmal tiefer. Ich weiß nicht, was ihr von der aramäischen Sprache haltet und wer sie denn beherrscht. Jedenfalls ist das Matthäus-Evangelium im Neuen Testament in Aramäisch geschrieben, die Originalschrift. Und wenn man jetzt Zugang hat zu den einzelnen Worten und sie ins Deutsche übersetzen kann, wird man selbst in den Geschlechtsregistern fündig, was die Weisheit Gottes betrifft. Also, Entschuldigung, Geschlechtsregister, Ahnenreihe. Ahnenreihe. Großvater, Urgroßvater und so weiter. Ich gucke gerade zu den kleinen Teenies hier. Da kommt zum Beispiel in Matthäus 1, Vers 3 vor, Juda zeugte Peretz, Peretz zeugte Serach. Dann geht das so munter weiter. Und wenn man jetzt weiß, was das heißt, weil Namen bedeuten in der Bibel sehr, sehr viel, die stehen auch für Inhalt. Bei uns ist das nicht so, da kann man Schneider heißen und keinen Knopf annähen können. Aber innerhalb der Bibel ist da also Synchrones. Juda heißt Lobpreis. Lobpreis, jetzt gehe ich mal in die geistliche Ebene und Deutung, zeugt Peretz, Durchbruch. Und dieser Durchbruch zeugt Serach, Arise, Sonnenaufgang, Licht. Es wird wieder hell über uns. Ich meine, einige Bibelleser fragen, muss das sein, diese Ahnenreihe? Aber unser Gott ist schon intelligent. Und seine Weisheiten sind wirklich noch nicht mal mit dem Da Vinci-Code alle zu erschlüsseln. Aber mit Gottes Hilfe kriegt man Einsichten in diese Weisheit, wie er so manchmal Perlen reintut. Perlen. Und wie sagt der David, ich bin einer, der das Wort liest und fühle mich wie einer, der fette Beute macht. Und das ist auch so, Perle, Beute. Ah, wenn ich Lobpreise, wirke ich Kräfte mit dem Geist Gottes zusammen gegen das, was mich einengt, was mich aufhält, was mich gefangen hält, und durchbreche mit Lobpreis, dass wieder die Sonne in meiner Seele und meinem Leben scheint und das Leben wieder greift. Wisst ihr aus den alten Kriegen des Mittelalters, warum die Leute da immer so mit Trommler vorweg und Fahne hoch und Musikstimmung in den Krieg gezogen sind? Das haben die abgeguckt, unsere christliche Kultur ist sehr alt, von einem König namens Josaphat. In 2. Chroniker 20 hatte er als König von Juda eine überaus brenzlige Situation in seiner Stadt Jerusalem, wo auch der Tempel stand. 3 Heere griffen ihn an. Also um es auf heute runterzubrechen, die Syrer, die Jordanier und die Ägypter sind sich eins und wollen mal Israel vernaschen. So, also das war seine Situation, aber eben nicht Israel, sondern er war ja nur einer der 12 Stämme, eben Juda, und den sollte es treffen. Die Heeresmacht kam. Daraufhin sind sie hin zu Gott, haben gesagt, du hast gesagt, wenn wir herkommen, deinen Namen loben und preisen, wirst du uns helfen, selbst wenn Kriege uns verderben wollen. Haben sie gemacht, genau nach salomonischen Anweisung von damals, aus 2. Chroniker 11. Und dann hat Jachsahiel, einer von den prophetisch begabten jungen Leuten, gesagt, so spricht der Herr, habt keine Furcht vor der Übermacht, ich bin mit euch. Nehmt eure Musiker und Sänger und schickt sie vorweg und zieht in den Kampf. Dieser Kampf ist nicht euer Kampf, sondern mein Kampf. Ich werde euch schützen. Und so ist das also entstanden, dass man also die Musiker vorweg schickt, statt die Artillerie. Ist ja eigentlich lächerlich, aber geistlich, mit Glaubens-Know-how, ist das hier das erste große Risiko, dass sie gehen. Musiker haben am Kampffeld eigentlich nichts zu suchen. Aber in diesem Fall war es eine Anordnung Gottes. Und so haben sie also fröhlich pfeifend in diesem dunklen Wald sich da Richtung Übermächte der Feinde bewegt. In dem festen Glauben, wir brauchen nur unseren Herrn loben und preisen und unseren Musikern mit einstimmen und den Herrn loben und er, Herr, wird für uns kämpfen, wir brauchen nicht. Das muss man ja erstmal in den Alltag kriegen. Das haben die aber so gemacht und dann ist es genau so geworden, könnt ihr nachlesen, 2. Chroniker 20, gehe nicht weiter drauf ein. Selbst depressive Texte in der Bibel kriegen durch Lobpreis einen wunderschönen Dreh. Der Prophet Habakuk, entschuldigt, selbst der Prophet Habakuk hatte mal eine Novemberstimmung. In Habakuk 3 nachzulesen ab Vers 17. Ich versuche mal seinen Tonfall hinzukriegen. Ich kenne uns nicht persönlich, aber dem Text kann ich das ungefähr entnehmen. Der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum hat seine Leistung versagt und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden. Kein Rind ist in den Ställen. Novemberstimmung, habt ihr das? Nächster Vers. Ich aber, ich will den Herrn frohlocken. Das ist zum Knutschen. Der steckt drinnen im Geheimnis des Geistes. Der hat es verinnerlicht. Kannst du auch. Kann dein Geheimnis werden. Heute Morgen. Das heißt, dein hohes Niveau des Klagens. Schon mal was von Verwöhnung gehört? Verwöhnung beginnt dann, wenn man, meinetwegen als Vater seinen Kindern oder Eltern seinen Kindern zu viel Gutes tut. Zu viel Watte, zu schnell, übermäßig belohnt. Dadurch treibt man die Forderung seiner eigenen Kinder ins Maßlose. Und wenn sie denn 9 Jahre sind und nicht das allerneueste Smartphone zu Ostern kriegen, haben sie Grund, eine Woche beleidigt zu sein. Das ist Klagen auf hohem Niveau, so nennen wir das. Kommt aber durch Verwöhnung. Entwöhnung gehört mit zur Erziehung Gottes. Novemberstimmung mal für dich, extra für dich. Ich will dich justieren, dass du normal bleibst. Denn der Weg zum Leben ist schmal. Ich werde dafür sorgen, spricht der Herr, dass nicht nur Gutes dich zu einem verwöhnten Konsumchristen macht und nicht nur Dunkles die letzte Kraft deiner Seele raubt. Ich werde dich balancieren, dass du weder links noch rechts runterfällst und mit der Weisheit und der Kraft meines Heiligen Geistes auf einem guten Weg hält. So danken wir Gott auch für seine pädagogischen Weisheiten, denn auch ein Erwachsener, ihr jungen Leute, braucht noch Erziehung. Unseren Senioren habe ich immer gesagt, du klagst, dass du einsam bist. Weißt du, woran das liegt? Wenn dich mal einer besucht aus der Gemeinde, erzählst du ständig, wo es schmerzt, dass das Gehör nicht mehr so funktioniert und die Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang. Ist ja interessant, wie dieses Thema plötzlich hochkocht, so 60 plus und so weiter. Ich sage, das interessiert die Leute nicht, deine ständige Klagen des Alters. Hör mal, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bleibst du dennoch, mein Gott. Ich habe solche alten Ladies, 80, 90-jährig kennengelernt, als junger Pastor. Ich habe gesagt, boah, was hat die für einen Glauben? Ich wollte sie im Krankenhaus trösten, sie tröstet mich. Boah, ist die gut drauf, das will ich auch. Und ich möchte balanciert leben. Ihr habt das, ich danke euch für eure schnelle Auffassungsgabe. Im Übrigen seid ihr wirklich eine Gemeinde mit Potenzial. Wenn ihr dem Heiligen Geist ganz persönlich mehr und mehr Raum gebt, die Stadt wird sich noch wundern. Und wenn ihr zusammenhaltet, einander ermutigt und stärkt im Geiste Christi, keine Hindernisse kann ich sehen. Wände müssen fallen, Durchbrüche geschehen, weil der Geist des Lobpreises euer Geheimnis ist. War das nicht auch so bei Jericho? Gott verheißt etwas. Und was tut dieses Wüstenvolk? Sie singen. Das hat Nero schon im Covadis-Film beklagt. Warum singen sie denn? Warum singen sie denn, während die Löwen an ihnen naschen? Lass das deine Leute sagen. Warum singt sie? Warum ist sie so dankbar? Woher hat sie da Strahlen? Ist der Geist. So werdet ihr erfüllt mit der Kraft. Denn der Geist Gottes ist auf dieser Erde, um dich zu befähigen, Christus zu verherrlichen. Ich hatte die Lobpreisgruppe gebeten, bitte singt nur die Hälfte eures Programms. Es würde heute passen, dass wir nach der Predigt weiter singen. Kommt ihr? Ja?